The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 19. April.
We are building Bhashini.
Der indische Premier Narendra Modi ist stolz auf Bhashini.
An AI-powered language translation platform.
Eine Sprach-KI, die live mit übersetzt hat, wenn Modi in den letzten Monaten im Wahlkampf auftrat. Denn Modi spricht die Amtssprache Hindi, aber nicht alle 1,4 Milliarden Inderinnen und Inder sprechen im Alltag Hindi.
It will support digital inclusion.
Es gibt Dutzende Sprachen im bevölkerungsreichsten Land der Welt. Die KI Bhashini übersetzte Modis Reden in 14 verschiedene Sprachen, wenn er live auftrat.
In all the diverse languages of India.
Zum Beispiel umwarb Modi im Wahlkampf gezielt die Menschen im Bundesstaat Tamil Nadu im Süden des Landes, wo die Volksgruppe der Tamilen stark vertreten ist. Bei einem Live-Auftritt forderte er seine Fans auf, sich Kopfhörer einzustöpseln. So bekamen sie Modis Rede in Echtzeit aus dem Hindi ins Tamilische übersetzt.
Those who are coming from Tamil Nadu, I request them to use your earphone.
Ab heute wird sich zeigen, ob die KI-Offensive von Premier Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei BJP gefruchtet hat. Denn an diesem Freitag startet die Wahl in Indien. Sie wird in 7 Phasen durchgeführt und dauert tatsächlich bis zum 1. Juni. Narendra Modi ist 73 Jahre alt. Von seinen Fans wird er wie ein Heiliger bejubelt. Kritiker sehen in ihm einen autoritären Politiker, der für Zensur und die Diskriminierung von Muslimen steht. Um zum 3. Mal die Wahl zu gewinnen, setzte der technologiebewusste Modi diesmal eben auf KI. Auch in seiner Wahlkampfzentrale wurden KI-generierte Videos an die Anhänger verschickt, mit direkter, persönlicher Ansprache. Bei einer Live-Veranstaltung von India Today, einem der größten TV-Sender, wurde Modi sogar eine KI-generierte Fernsehmoderatorin vorgestellt, die vom Bildschirm aus mit dem Premier sprach. Modern, aber skurril.
She is our first AI anchor and I'd very much like you to meet her. Sana, come say hello.
Maniya Pradhan Mantri ji, hum aabhari hai ki aap hamare beech aaye.
Auch Modis politische Gegner griffen in die KI-Trickkiste. Aus dem Umfeld der tamilischen Partei DMK ging ein Video um, das den ehemaligen Parteichef und Schriftsteller M. Karunanidhi zeigt, wie er zu den Anhängern spricht. Der Haken ist, der Mann ist seit über 5 Jahren tot. Dank eines KI-generierten Fake-Videos machte er aber trotzdem noch bis zuletzt Wahlkampf. Realität und Fälschung verschwammen in diesem indischen Wahlkampf auf obskure Weise.
Tambi Stalin.
Ein altes indisches Sprichwort passt zu diesem modernen Problem. Der Wissende weiß und erkundigt sich, aber der Unwissende weiß nicht einmal, wonach er sich erkundigen soll. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gerda Hasselfeld ist die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes und spricht über die Probleme, den Menschen in Gaza Hilfe zukommen zu lassen.
Man kann das eigentlich gar nicht begreifen bei dieser menschlichen Tragödie, dass die Zugangswege nicht geöffnet werden.
Unser Ressortleiter Wirtschaft, Christian Schlesinger, meldet sich aus Washington D.C. von der Amerikareise des Finanzministers. Außerdem, in der Hauptstadt von Neuseeland spricht man über besonders laute Bewohner in der Luft und wir lernen, dass Medizin nicht nur Pillen bedeutet. Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit, heißt es. Genaue Opferzahlen lassen sich meist nur schwer bestimmen und die Informationen, die von Kriegsparteien veröffentlicht werden, müssen vorsichtig begutachtet werden. Das gilt auch im Nahostkonflikt. Wie viele Zivilisten beim Kampf Israels gegen die Hamas ihr Leben verloren haben, das weiß keiner. Aber Satellitenbilder und Berichte von Journalisten und internationalen Hilfsorganisationen zeigen, die humanitäre Situation in Gaza ist desolat. Hunger, Krankheit und eine katastrophale medizinische Versorgung treffen Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Menschen besonders hart. Die internationale Kritik an der Regierung Netanyahu wird angesichts dieser Not immer größer. Wie sieht die humanitäre Situation in Gaza aus und wieso gelangen so viele Hilfsgüter oft gar nicht erst in die Region? Gabor Steingart hat dazu mit Gerda Hasselfeld gesprochen. Sie war bis 2017 für die CSU in der Politik tätig und ist heute Präsidentin des Deutschen Roten Kreuz. Hören wir doch mal rein, was sie über die Lage in Gaza berichtet.
Einen schönen guten Morgen, Gerda Hasselfeld.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie und das Rote Kreuz sind im Gazastreifen aktiv. Mit wie vielen Leuten sind Sie eigentlich derzeit vor Ort?
Das wechselt immer wieder. Derzeit sind wir mit insgesamt 6 Leuten vom DRK vor Ort, wobei 2 davon lokale Angestellte sind. Sie arbeiten in Ramallah und in Ostjerusalem, um die Schwestergesellschaft, also den palästinensischen Roten Halbmond dort zu unterstützen.
Und sind Ihre Leute auch in Rafah, also da, wo im Moment sich wahrscheinlich 1 Million Flüchtlinge auf engstem Raum zusammengefunden haben?
Derzeit sind nach meinen Informationen in Rafah keine vom DRK, aber es sind natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des internationalen Komitees dort und auch von anderen Schwestergesellschaften. Das wechselt auch immer und wird koordiniert vom internationalen Komitee vom Roten Kreuz.
Das heißt, Sie bekommen wahrscheinlich täglich Lageberichte aus dem Gazastreifen über die humanitäre Situation, richtig?
Ja, das ist richtig, ja.
Und was steht in diesen Berichten, Frau Hasselfeld? Wie ist die Lage dort vor Ort?
Es fehlt wirklich an allem. Es ist eine unfassbare menschliche Tragödie. Es sind ja tausende Menschen getötet, zehntausende verletzt. Und es fehlt an allem. Es ist katastrophal. Es fehlt an Nahrungsmitteln, an Trinkwasser, an sanitären Einrichtungen, an medizinischer Versorgung. Einige Krankenhäuser sind nicht mehr in Betrieb, in anderen kann nicht mehr operiert werden. Und es fehlt vor allem natürlich an Sicherheit. Und zwar Sicherheit für die Zivilbevölkerung dort und auch an Sicherheit für die Helfenden.
Der Reihe nach, Frau Hasselfeld. Wie sind diese Mangelerscheinungen bei Basisversorgung, Arzneimittel, Essen und auch Trinkwasser zu erklären? Fehlt es an internationaler Solidarität? Fehlt es an Geld? Oder was hindert die Helfer durchzukommen zu denen geholfen werden muss?
Es fehlt nach meinen Informationen nicht an Material und an Geld, sondern das größte Problem ist der fehlende Zugang zu den Hilfsbedürftigen und dass zu wenige Hilfsgüter in den Gazastreifen auch kommen, weil die Zugänge nicht ausreichend sind. Es ist jetzt in den letzten Tagen ein kleiner Lichtblick durch die Öffnung von einigen zusätzlichen Landzugängen, aber das reicht bei weitem nicht und es ist vor allem auch kein verlässlicher Zugang.
Warum wird der Zugang zum Gazastreifen auf diese Art hermetisch abgeriegelt? Was ist die Begründung dafür? Denn Sie kommen ja erkennbar als Rotes Kreuz und auch die anderen Hilfsorganisationen nicht mit Panzern vorgefahren.
Das ist richtig. Das erschließt sich mir als Außenstehenden auch nicht. Die Begründung ist immer wieder, dass eben die Konfliktparteien das nicht zulassen, weil befürchtet wird, dass dann auch anderes, also nicht nur Nahrungsmittel und Hilfsgüter geliefert werden, sondern auch zusätzliches Waffenmaterial. Und außerdem, man kann das eigentlich gar nicht begreifen bei dieser menschlichen Tragödie, dass die Zugangswege nicht geöffnet werden und Hilfe, humanitäre Hilfe eben nicht in dem Maße geleistet werden kann, wie es dringend notwendig wäre. Es, wie der ganze Konflikt auch rational nicht begreifbar ist.
Ja. Wird Hunger hier als Waffe eingesetzt, Frau Hasselfeld? Ich weiß, es ist eine harte Frage, aber dieser Satz stammte neulich von einem Unionsabgeordneten aus dem Europaparlament. Hunger als Waffe?
Nun, bei der Situation, die wir dort beobachten, ist das nicht ganz abwegig. Ich will mir diesen Satz nicht zu eigen machen, aber es ist verständlich, wenn der ein oder andere auch zu dieser Aussage kommt.
Also wie ist die Situation vor Ort? Nochmal, was genau fehlt und wie darf ich mir das vorstellen? Sind die Menschen auf den Straßen am Verdursten und am Verhungern? Herrscht richtig Hungersnot und eine Durstnot?
Man sieht es ja in den Berichten und hört es in den Berichten von Korrespondenten, von Leuten, die in den Medien darüber berichten, dass der Zustand der Wohnungen in den Zelten, aber auch der Zustand im Hygienebereich ein zutiefst unmenschlicher ist. Die Leute leiden natürlich an Hunger, aber auch an den prekären sanitären Verhältnissen. Und vor allem auch an der fehlenden medizinischen Versorgung, weil naturgemäß durch diese Enge, die dort herrscht, die sanitären Situationen nicht so sind, wie sie menschenwürdig sein müssen und eben auch die Nahrungsmittelversorgung und die Trinkwasserversorgung nicht ausreichen.
Nun erwartet man ja von Ihnen als Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes tatsächlich auch die Helfer erwarten, dass sie da heil rein und auch heil wieder rauskommen. Was können Sie sagen über die Sicherheit derer, die jetzt helfen wollen und die bei Ihnen und bei den anderen bereit sind, das ja auf sich zu nehmen, dort hineinzufahren in dieses nicht ganz menschenfreundliche Territorium? Aber wie ist es um die Sicherheit bestellt?
Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt, der eben nicht gewährleistet ist. Wir haben auch schon Berichte vom palästinensischen Roten Halbmond und vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, dass Helferinnen und Helfer im Einsatz ums Leben gekommen sind. Nicht erst durch die Vorkommnisse der letzten Tage bei dem Vorfall, bei dem 7 Mitarbeiter von World Central Kitchen ums Leben gekommen sind, sondern auch vom palästinensischen Roten Halbmond, also unserer Schwestergesellschaft, 17 Helfer im Einsatz ums Leben gekommen, auch von Magen David Adom, der israelischen Schwestergesellschaft, sind es 4 Mitarbeiter, die ums Leben gekommen sind, mehrere vom palästinensischen Roten Halbmond, wie mir berichtet wird, sind inhaftiert. Es geht also schon auch um den Schutz der Helfenden und die leisten hervorragende Arbeit, setzen ihr Leben mit aufs Spiel, haben viel Mut, den sie da einbringen und auch menschliche Hingabe. Das ist, kann man nur bewundern, dass diese Frauen und Männer überhaupt bereit sind, dort in diesen Zuständen zu helfen.
Aber wer bringt sie um, Frau Hasselfeld? Normalerweise sind ja Helfer auch gekennzeichnet. Das Deutsche Rote Kreuz ist gut sichtbar. Wer bringt sie um? Sind das Hamas-Terroristen oder ist das die israelische Armee?
Nein, das ist im Allgemeinen im Einsatz zum Teil, das haben wir ja bei dem Vorfall bei World Central Kitchen erlebt, sind die Schutzzeichen nicht entsprechend registriert worden, ob absichtlich oder unabsichtlich, sei mal von meiner Seite aus dahingestellt. Aber im Allgemeinen ist es eben die kriegerische Situation, sowie auch Zivilisten nicht entsprechend geschützt sind und in den Krankenhäusern und in den zivilen Einrichtungen wird ja auch mit Drohnen und Raketen beschossen und da kommen eben auch dann Helferinnen und Helfer ums Leben.
Die Situation hat sich auch nicht verändert, obwohl Joe Biden die internationale Staatengemeinschaft ja versucht, auf die israelische Regierung einzuwirken, hier diesen Feldzug gegen Rafah, insbesondere gegen Flüchtende, die sich im Süden versammelt haben, im Süden des Gazastreifens, sich da zu mäßigen. Hat das irgendeinen Erfolg gehabt?
Bisher ist die Eskalation noch nicht spürbar zurückgegangen. Das ist leider so. Trotzdem sind alle diese Bemühungen wichtig und notwendig, um immer wieder auf diese humanitäre Katastrophe aufmerksam zu machen und auch anzumahnen, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden muss, und zwar von allen Konfliktparteien.
Frau Hasselfeld. Dann bedanke ich mich für das Update und hoffe mit Ihnen und für die Menschen vor Ort, dass Ihre Leute durchkommen und dass geholfen werden kann. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Alle reden vom Umbruch der deutschen Wirtschaft. Alle wollen auf die richtigen Trends setzen und für das eigene Unternehmen und die eigene Leistung das Beste rausholen. Darum hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache für Sie, der Ihnen als Unternehmer oder Führungskraft weiterhelfen könnte. Denn bei unserem Peak Performance Bootcamp an 2 Tagen dreht sich auf der Pioneer One alles um Ihren persönlichen Weg zur Spitzenleistung. Sie lernen von Achim Feige und seinem Team bei Vertical, wie Sie Stress halbieren und wie Sie Produktivität verdoppeln. Wir haben maximal 33 Plätze und würden uns freuen, Sie am 24. und 25. Juni an Bord begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu finden Sie über den Link in den Shownotes oder Sie schreiben uns einfach an bootcamp@mediapioneer.com.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da wartet man nach wie vor, dass der deutsche Wirtschaftsmotor endlich mal wieder richtig anspringt. Aber wie soll das passieren und was sagt der Finanzminister dazu? Christian Lindner ist auf USA-Reise und mein Kollege Christian Schlesiger ist mit dabei. Guten Morgen, Christian. Deutschland stagniert und liegt beim Wachstum unter den Industrienationen inzwischen auf dem letzten Platz. Inwieweit war das Thema in Washington?
Ja, Chelsea, Christian Lindner konnte das Thema natürlich nicht aussparen. Deutschland ist Schlusslicht beim Wachstum und für einen Finanzminister, der sich ja vor allem um die Prosperität der Wirtschaft sorgt, ist das schweres Gepäck. Aber man hat gemerkt, dass sich Christian Lindner hier in Washington vorgenommen hat, gleich in die Offensive zu gehen. Er hat auf offener Bühne Deutschland verteidigt, statt schlecht geredet, wie er das ja oft im Inland macht. Deutschland sei resilient, sei nicht der kranke Mann Europas, sondern, wie er sagt, habe allenfalls einen Kater. Die Bundesregierung arbeite an Reformen und das Wachstum werde zurückkehren, so Lindner. Internationale Unternehmen sollten in Deutschland investieren. Das war seine Botschaft. Also hier war in Washington eher ein Handelsreisender unterwegs.
Lindner setzt trotz aller Probleme weiter voll auf die Schuldenbremse. Die USA machen dagegen viele neue Schulden und die Wirtschaft wächst. Wann kommen denn jetzt die deutschen Reformpakete, die die große Wirtschaftswende bringen? Was sagt der Minister dazu?
Ja, offiziell ist Lindner relativ zurückhaltend. Er kündigt zwar immer wieder strukturelle Reformen an und fordert die auch ein, bei der Bürokratie, zum Beispiel bei den Energiepreisen, bei den Steuern, auf dem Arbeitsmarkt. Im Hintergrund heißt es, dass die Maßnahmen bis Ende Juni beschlossen werden sollen. Aber ob das dann der große Wurf sein wird, ja, das bezweifle ich. Robert Habeck und Olaf Scholz haben ja ganz andere Vorstellungen von einer Wirtschaftswende. Meine Vermutung ist, dass aus einem angekündigten Reformpaket dann am Ende doch eher ein Reformpäckchen übrig bleiben wird.
Vielen Dank, Christian. Dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag in Washington.
Danke, Chelsea. Grüße zurück nach Berlin.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, nicht nur die Vögel zurück sind, sondern mit ihnen auch die schlaflosen Nächte für einige Bürger. Weltweit verlieren viele Städte stark an ihrer Vogelpopulation, da die Lebensräume durch Waldrodungen oder verschmutzte Luft zerstört werden. Doch nicht mehr in Wellington, dank jahrelanger Aufbereitung von Forschern und Umweltaktivisten kommen die Vögel zurück. Aber nicht in Maßen, sondern in Massen. Die Bewohner der Stadt haben nun täglich ein wahrhaftes Konzert von den Vögeln. Klingt idyllisch? Tagsüber vielleicht ja, aber die Gesangseinlage geht auch nachts weiter. Eine Person, die mitten im Geschehen ist, ist Dana Mossman. Sie hat ein Haus in Wellington und seit einigen Tagen auch neue Mitbewohner. Und die kennen keine Ruhe. Es handelt sich um Corora-Pinguine, die kleinsten Pinguine der Welt. Vielleicht sind sie klein, aber sie sind die ganz großen Partylöwen. Mossman sagte dem Guardian, am lautesten sind sie um circa 4 Uhr morgens. Die Pinguine haben sich bei ihr unter dem Haus eingenistet und fühlen sich in dem kleinen Teich dahinter besonders wohl. Dort schmeißen die kleinen Pinguine jede Nacht eine Poolparty und das verläuft alles andere als lautlos. Es ist ja auch schön, dass die Vögel wieder zurück in die Stadt kehren. Man kann die Natur eben nicht so verändern, wie man es gerne hätte. Und Natur ist halt manchmal laut.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass in der medizinischen Versorgung jetzt nicht mehr nur Pillen, sondern auch mal ein Tanzkurs verschrieben wird.
Loneliness is more prevalent than diagnoses like heart disease, depression or dementia. Given those numbers, it's easy to see why many have said that loneliness has become the social epidemic of our decade.
Lori Murphy ist Sozialarbeiterin aus den USA und sagt in ihrem TED-Talk, soziale Isolation ist eine Epidemie unseres Jahrhunderts und macht uns krank. Den Höhepunkt erreichte diese Epidemie der Einsamkeit, wir erinnern uns, auch wenn nur ungern, während der Corona-Pandemie.
Derzeit gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Bleiben Sie zu Hause.
Mehr Menschen denn je klopfen mit körperlichen und vor allem psychischen Beschwerden an die Tür ihrer Hausärzte. Wo Pillen und Medikamente nur zu einem gewissen Grad helfen können, kann ein anderer, ein ganzheitlicher Ansatz ergänzen. Social Prescribing, soziale Aktivitäten auf Rezept sozusagen. Der Ansatz entstand schon in den 90er Jahren in England. Nun etabliert er sich auch zunehmend in den Gesundheitssystemen anderer Länder, Deutschland mit eingeschlossen. Aber was ist Social Prescribing genau? Im Gespräch mit dem Patienten wird unter Rücksichtsnahme des Krankheitsbildes, der Lebensumstände und Bedürfnisse eine soziale Aktivität ermittelt und verschrieben. Das könnte dann ein Gesellschaftstanzkurs sein. Oder Zumba. Es können aber auch einfach organisierte Gruppenspaziergänge durch die Natur am Wochenende sein. So banal, wie sie zunächst klingen, diese Aktivitäten zeigen Erfolg. Forschungsergebnisse und Studien haben nämlich bestätigt, es kommt in psychologischer und körperlicher Hinsicht tatsächlich zu einer Verbesserung. Und nicht nur das. Weitere positive Nebeneffekte sind mehr Optimismus, ein gesteigertes Selbstwertgefühl und ein Rückgang von Ängsten und Depressionen. Soziales Miteinander und Bewegung machen also glücklich und glücklich sein hält uns gesund oder kann heilende Wirkungen haben. Vielleicht müssen wir aber nicht erst auf ein Rezept warten, sondern können schon heute Morgen selbst aktiv werden.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag begrüßt Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.
Strolling so casually, we're different than the same.